right, remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News, in denen wir heute auf mehrere Gerichtsprozesse blicken wollen. Gemeinsam mit Fritz Borsche stellen wir Fragen nach dem weiteren Verlauf des NSU-Prozesses in München. Wir blicken zurück auf das Urteil im Prozess gegen die Gruppe Freital. Wir bleiben in München, wenn wir uns einen Prozess gegen ein Mitglied der Münchner Falken anschauen. Und wir widmen uns der rechtswidrigen Praxis der Schleierfahndung. Das ist das Programm für die Antifa News in dieser Woche. Immer wieder haben wir hier bei Radio Korax den Verlauf des NSU-Prozesses in München analysiert und zuletzt war dort die Aufmerksamkeit auf die Plädoyers der Nebenklage gerichtet. Diese Plädoyers waren deswegen wichtig, weil in ihnen die Sichtweise der Opfer des NSU zum Ausdruck gekommen ist. Dabei wurde nicht nur deutlich, wie schmerzlich die Anschläge des NSU für die Hinterbliebenen gewesen sind, und es wurde nicht nur deutlich, wie die Hinterbliebenen durch die Ermittlungsmethoden der Polizei erneut zu Opfern gemacht worden sind. Die Vorwürfe der Nebenklageanwälte richteten sich auch gegen die Bundesanwaltschaft, die immer noch stur an der These des Terrortrios festhält und alle Hinweise auf ein breites Unterstützernetzwerk hartnäckig ignoriert. Wenn in einem üblichen Gerichtsprozess die Plädoyers der Nebenklage geäußert wurden, ist normalerweise mit einem baldigen Ende des Prozesses zu rechnen. Wenn man den NSU-Prozess länger beobachtet, hat man sich jedoch abgewöhnt, im Muster üblicher Abläufe zu denken. Auch Fritz Borschel, der den Prozess beobachtet und mit dem wir immer wieder in Verbindung stehen, hat in Bezug auf den weiteren Verlauf des Prozesses vor allem offene Fragen.
Das haben wir uns die ganze Zeit gefragt, wenn diese wirklich meisterlichen Statements von aus der Nebenklage heraus vorgetragen wurden, wie wird der Senat damit umgehen? Also das Gericht, der Vorsitzende Richter und seine beisitzende Richterin und die Richter, wie werden die diese massiven Vorwürfe, diese wirklich schonungslose Aufarbeitung einer Beweisaufnahme, die nicht richtig zu beweisen in der Lage war, wie wird das Gericht damit umgehen? Wird auch eine Frage, die interessant ist, wird die Bundesanwaltschaft das auf sich beruhen lassen? Es sind schwere Vorwürfe gegen die Bundesanwaltschaft erhoben worden, nicht nur gegen ermittelnde Polizeibehörden, sondern vor allen Dingen auch gegen die Bundesanwaltschaft, die ja stoisch und hartleibig auf ihrer Drei-Personen-These, ihrer Trio-These beharrt bis zum Schluss, obwohl die Beweisaufnahme definitiv, und das stellt wirklich außerhalb der Bundesanwaltschaft niemand in Frage, einfach den Nachweis erbracht hat, dass es ein Netzwerk von Helferinnen und Helfern gegeben haben muss, ob das nun einige Dutzend oder sogar einige hundert Personen waren, die zumindest wussten, was der NSU macht, die es vielleicht auch gebilligt haben, die mehr oder weniger große Unterstützungsleistungen erbracht haben, die den NSU massiv unterstützt haben, oder, und das ist ja eigentlich die schlimmste Vorstellung, die es in diesem Zusammenhang gibt, Leute, die Mittäter gewesen sind, ob in Köln beim Stollendosenanschlag in der Propsteigasse oder in Heilbronn bei der Ermordung von Michelle Kiesewetter und dem Mordanschlag auf ihren Kollegen Martin Arnold. Die Fragen sind alle offen und die Bundesanwaltschaft tut so, als gäbe es diese Fragen nicht. Die Fragen sind offen, welche Rolle hat der Verfassungsschutz, die zahlreichen, 40 und uns namentlich bekannten V-Leute in mehr oder weniger unmittelbarer Nähe des NSU. Was haben die gewusst? Ist etwas nicht verhindert worden? Was hätte verhindert werden können? Diese ganzen Fragen werden die Bundesanwaltschaft nochmal auf den Plan rufen. Es wurde gemunkelt, sie würde sich eine Replik auf die Plädoyers der Verteidigung und möglicherweise auch der Nebenklage vorbehalten. Das würde den Prozess auch nochmal in die Länge ziehen. Und was kommt dann am Schluss auch wirklich beim Gericht an? Und was wird das Gericht? Wird das Gericht in irgendwelchen Äußerungen im Urteil auf die Kritik der Nebenklage eingehen oder Teilen der Nebenklage? Wird es seine Urteile entsprechend fein justieren, ausgehen von den Vorwürfen, die die Nebenklage erhoben hat? Oder wird sie diese, Analysen von Seiten der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter einfach ignorieren? Also insofern wird das eine sehr spannende Frage. Was wird aus diesen sehr, sehr guten Zusammenfassungen, Schlussanalysen der Nebenklage werden. Und das wird dann natürlich auch Auswirkungen darauf haben, inwieweit im Nachgang zum Urteil einfach auch noch diese Fragen nochmal zugespitzt formuliert werden, damit nicht nach dem Urteil, was so ein bisschen zu befürchten steht, die Aufmerksamkeit für das Thema haltlos in den Keller plumpst. Wir müssen dafür sorgen, dass die Fragen weitergestellt werden, und zwar mit Nachdruck.
Unabhängig davon, wie lange sich der NSU-Prozess tatsächlich noch hinziehen wird, müssen wir uns darauf einstellen, an diesem Thema dran zu bleiben. Unabhängig davon, wie die Urteile dann ausfallen werden. Ein Abschluss des Prozesses darf nicht dazu führen, dass das Thema aus der Öffentlichkeit verschwindet. Es gilt, die Erinnerung an die Taten des NSU und an seine Opfer wachzuhalten. Nicht zuletzt, weil dieses Thema auch die aktuellen Entwicklungen der Bundesrepublik tangiert. Während die Erwartungen an das Urteil im Münchner NSU-Prozess stetig sinken, ist am Mittwoch vor einer Woche in Dresden ein deutliches Urteil gesprochen worden. Ein Urteil im Prozess gegen die rechtsterroristische Gruppe Freital. Nach einem Jahr Verhandlung vor dem Dresdner Oberlandesgericht sind nun hohe Haftstrafen gegen die Angeklagten verhängt worden. Angeklagt waren 7 Männer und eine Frau. Ihnen waren mehrere Sprengstoffanschläge auf Asylunterkünfte und Übergriffe auf Flüchtlingsunterstützer vorgeworfen worden. Dem folgen nun 4 bis 10 Jahre Haft und dabei wurde sich sowohl auf die Bildung einer terroristischen Vereinigung als auch auf versuchten Mord bezogen. Wir haben den Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann gefragt, wie er dieses Urteil von vor einer Woche bewertet.
Also zunächst muss man sagen, die niedrigste Strafe für die angeklagten Erwachsenen ist 5 Jahre, die 4 Jahre hat ein Angeklagter bekommen, der zum Tatzeitpunkt noch Heranwachsender war und für den eine Jugendstrafe gebildet wurde. Ich bewerte dieses Urteil als wirklich äußerst erfreulich, weil das Gericht sehr, sehr deutlich gemacht hat und es auch ausdrücklich betont hat, dass das, was diese sogenannte Gruppe Freital gemacht hat, von der Dimension und der Motivation her wirklich die Terrorisierung von Geflüchteten, von politischen Gegnern war, mit dem Ziel, diese um jeden Preis zu vertreiben, auch um den Preis, dass sie ums Leben kommen, auch also mit bedingtem Tötungsvorsatz und dass die Motivation dafür ganz klarer Rassismus und Flüchtlingsfeindschaft war. Und das ist natürlich ein starkes Signal, wenn man bedenkt, dass sowohl in den Ermittlungen, die es hier damals gab, als auch jetzt im Prozess, und zwar nicht nur von Verteidigern, sondern auch in Teilen der Öffentlichkeit, beides verharmlost worden ist. Es ist einerseits immer gesprochen worden von dumme Jungenstreiche und von Silvesterböllern, was einfach nicht zutrifft. Das Gericht hat heute nochmal gesagt, die eingesetzten Sprengkörper, die das 100-fache an Sprengstoff beinhalten, wie ein normaler Silvesterböller, der hier zugelassen ist, die könne man höchstens vergleichen mit kleinen Handgranaten. Es ist völlig klar, dass in dieser Art und Weise, wie sie eingesetzt worden sind in einem Teil der Anschläge, also hinter Glas, hinter Scheiben an Wohnungen, wo auch klar ist, die Explosion wird die Fensterscheiben und Teile der Fenster in Geschosse verwandeln, dass das einfach eine versuchte Tötung, ein versuchter Mord ist. Das ist ganz deutlich gesagt worden. Und es ist auch gesagt worden ganz deutlich, dass diese Art und Weise gegen Geflüchtete, gegen Teile der Bevölkerung, gegen politische Feinde vorzugehen, eben doch ganz zentral unser gesellschaftliches Zusammenleben angreift. Ein ganz klarer Angriff auf unsere Gesellschaftsordnung ist. Und beides ist in so einem Urteil natürlich eine klare Ansage und sollte auch eine Ansage sein an die sächsische Justiz.
Dass dieses Urteil auch eine Ansage an die sächsische Justiz sein sollte, erwähnt Alexander Hoffmann deshalb, weil das Verfahren gegen die Gruppe Freital doch ein unrühmliches Vorspiel gehabt hat. Erst das Eingreifen der Bundesanwaltschaft hatte nämlich zu einer Wende im Verfahren geführt.
Die sächsische Justiz hat diesen Fall, der heute mit einem Urteil mit diesen hohen Strafen geendet ist, ursprünglich zum Jugendschöffengericht, also zum Amtsgericht, zum Jugendschöffengericht angeklagt. Wegen diesem einen Heranwachsenden, wo klar ist, dass die Begrenzung der Strafhöhe bei 4 Jahren gelegen hätte. Die Staatsanwaltschaft hat es nicht bewertet als Tötungsdelikt, als versuchter Mord, sondern lediglich als gefährliche Körperverletzung. Das Jugendschöffengericht hat damals gesagt, das gehört hier nicht her, das müsste zum Landgericht. Und das Landgericht hat gesagt, nein, das bleibt beim Amtsgericht. So war die Situation, bevor die Bundesanwaltschaft in diese Sache rein ist und gesagt hat, nein, Das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Vereinigungsdelikt und hier liegt ein versuchter Mord vor.
Nicht nur die sächsische Justiz hatte die Taten der Gruppe Freital zunächst heruntergespielt. Auch in Freital selbst gab es bis jetzt Stimmen aus der Politik, die die Gewalttaten organisierter und militanter Neonazis bagatellisiert haben und die dem zugrunde liegende Stimmung in Freital geleugnet haben. Angesichts dessen stellt sich die Frage, welche Wirkung ein solches Urteil wie das von vor einer Woche haben kann.
Das kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich glaube einerseits, dass das vielleicht ein Signal ist, aber ich glaube auch nicht allzu sehr an die Wirkung von Abschreckung. Ich glaube, es kann mehr nur ein Signal für den restlichen Teil sowohl der Bevölkerung sein, dem man sagt, nein, hört auf, ihr dürft das nicht weiter verharmlosen, ihr macht euch sonst mit Mördern, mit Leuten, die Leute umbringen wollen, gemein. Das ist das eine. Aber ich glaube, es kann eine Stärkung all derjenigen darstellen, die schon lange sagen, das sind Strukturen, die wirklich Organisationscharakter haben. Das sind Gruppen, die nicht nur asylkritisch sind, sondern das sind wirkliche Rassisten, Neonazis und organisierte Gewalttäter. Und deren Position kann natürlich schon gestärkt werden, wenn man sagen kann, hier in diesem Urteil ist das auch schon bewiesen worden in dieser Hauptverhandlung.
So sehr das Gerichtsurteil gegen die Gruppe Freital zu begrüßen ist, so wenig sollte man sich auf einem solchen Urteil ausruhen. Der linken Politiker Michael Richter, dessen Auto Mitglieder der Gruppe Freital gesprengt hatten, hat der Stadt bis heute den Rücken zugekehrt. Es war für ihn nicht länger möglich, in Freital einen erträglichen Alltag zu finden. Diese Verhältnisse werden sich nicht mit einem Urteil ändern. Es ist eine Frage der gesellschaftlichen und aktivistischen Praxis, die sich den Verhältnissen in Sachsen widmen muss. Alexander Hoffmann hat in der Nebenklage mehrere Geflüchtete vertreten, die von den Anschlägen der Gruppe Freital betroffen waren. Er ist auch nach dem Urteil mit ihnen in Kontakt.
Die sind in einer unglaublich schweren Lebenssituation hier gewesen nach der Flucht, haben dann hier auf einmal diese Attacken, Angriffe, Anschläge auf ihr Leben, auf ihre Gesundheit, auf alles, was sie noch hatten, erlebt. Die sind natürlich absolut verunsichert und mein Mandant hat mir gesagt, im ersten Moment hat er sich überlegt, dann kann er auch wieder in den Bürgerkrieg. Da versteht er wenigstens genau, was los ist. Und denen gibt es vielleicht immerhin das Gefühl, dass, da sind sie ein bisschen ambivalent, dass dieses Unrecht, was ihnen widerfahren ist, jetzt erstmals auch tatsächlich als schlimmes Unrecht benannt wird. Von einer Institution, die Anerkennung hat, ein Gericht. Das kann schon ein gewisses gutes Gefühl insofern geben, dass man jetzt zum ersten Mal nicht selbst ins Unrecht gestellt wird. In Freital war es ja teilweise so, dass die Nachbarn die Flüchtlinge noch verantwortlich gemacht haben für die Gewaltattacken auf die Häuser. Und hier ist immerhin mal eine anerkannte Institution, die deutlich macht, nein, ihr seid im Recht und die anderen sind so stark im Unrecht, dass sie jetzt für viele Jahre ins Gefängnis müssen. Und das Gefühl, dass die Leute, die ihnen das angetan haben, jetzt eingesperrt werden, das kann einem Opfer einer solchen Straftat auch etwas geben. Einfach nur als persönliches Gefühl, der durfte das nicht und das wird hier auch so beschlossen. Darüber hinaus bleibt natürlich die Angst, die Verunsicherung und die Empörung einfach bestehen. Das ist für Menschen, die so eine Gewalterfahrung machen, ja immer so, die Traumatisierung bleibt halt.
Nach dem Urteil von letzter Woche ist die Causa Gruppe Freital noch nicht ganz abgeschlossen. Die meisten Angeklagten haben Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Alexander Hoffmann geht davon aus, dass das schriftliche Urteil, das etwa in einem Monat vorliegen wird, dennoch Bestand haben wird. Es wird aber weitere Verfahren geben. Denn während des Gerichtsverfahrens ist deutlich geworden, dass es mindestens 10 weitere Personen gibt, die im Zusammenhang mit der Gruppe Freital Straftaten begangen haben. Es gilt also, in dieser Sache aufmerksam zu bleiben. Wir werden berichten, wenn es weitere Nachrichten davon geben wird.
Sie glauben, da muss doch ein Halt sein, der sie die Stürzenden stützt. Eines Tages, und das wird bald sein, werden sie sehen, dass ihnen alles nichts nützt. Und da können sie noch so laut Halt schreien, weil sie weder Geld noch Kanone mehr schützt. Und da können sie noch so laut Halt schreien, weil sie weder Geld noch Kanone mehr schützt.
So klang es diesen Montag vor dem Amtsgericht in München. Diesen Montag stand dort ein linker Aktivist von SJD Die Falken vor Gericht, weil er vor 2 Jahren gegen das sogenannte Bayerische Integrationsgesetz auf die Straße gegangen ist. Er hat gegen die Einführung der deutschen Leitkultur in Bayern protestiert und dagegen, dass mit diesem Begriff Willkür zum Gesetz wird. Denn der Begriff der Leitkultur ist juristisch nicht definiert. Wer allerdings gegen sie verstößt, kann zu einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro verurteilt werden. Außerdem wird in dem sogenannten Gesetz der Viertel- und Halbeinwanderer eingeführt, in dem Menschen, die selbst, deren Eltern oder Großeltern migriert sind, als besonders integrationsbedürftig definiert werden. Gegen dieses sogenannte Gesetz war am 22. Oktober 2016 ein breites Bündnis aus Sozialdemokraten, Grünen, Kommunisten, Juristen und anderen Verbänden auf die Straße gegangen. Bei der Demo kam es schon früh zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es wurde versucht, die Demonstration zu spalten, indem der hintere Teil der Demo kurze Zeit gekesselt wurde. Später wurden willkürlich Menschen mit Greiftrupps festgenommen. Dabei gingen die Greiftrupps rabiat vor. Die Polizistinnen und Polizisten stürmten in Gruppen, rannten dabei Menschen um und griffen sich so die festzunehmenden Personen heraus. Einem dieser Vorfälle hat auch Manel, ein Mitglied der sozialistischen Jugend Deutschlands, Die Falken, seinen Prozess zu verdanken, der diesen Montag in München stattgefunden hat.
Die konkrete Situation war die, dass die Sondereinheit USK eine Person, die hinter mir gelaufen ist, festnehmen wollte. Und ich bin vor ihm gelaufen und habe eine ganze Reihe Fahnen getragen, Fahnenstangen. Und diese Einheit USK ist voll bewaffnet in uns als Personengruppe hineingestürzt und hat da ohne Rücksicht, wenn irgendjemand im Weg steht, die Person festgenommen.
Manel wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, dass er versucht hätte, einen Polizisten mit Fahnenstangen zu schlagen. Manel bestreitet den Vorwurf. Auch Entlastungszeugen bestätigten vor Gericht, dass sie keine Tat von Manel gesehen haben. Allerdings hat Manel selbst in seiner Rede vor Gericht betont, dass er diese Anklage als politisch versteht. Er sieht sich nicht angeklagt wegen einer individuellen Gewalttat. Er sieht in der Anklage den Versuch der Staatsanwaltschaft und der Polizei, ihn und andere Aktivistinnen und Aktivisten einzuschüchtern. Außerdem meint er, diese Anklage sei, wie das Vorgehen der Polizei auf der Demo vor 2 Jahren selbst, dazu gedacht, das Bündnis gegen das bayerische sogenannte Integrationsgesetz in gute und schlechte Demonstranten zu spalten. Auch seine Anwältin Anna Busel sieht das so und sieht auch einen Zusammenhang zu Prozessen wie denen gegen Fabio V. in Hamburg oder gegen Abschiebungsgegner in Nürnberg.
Also dieser Versuch, Jugendliche, die aufbegehren, die sagen, wir wollen eine andere Welt ohne Krieg und Ausbeutung, diese Jugendlichen davon abzuhalten, zu demonstrieren, indem man sie kriminalisiert und vors Gericht zerrt und damit auch klar macht, hör mal, wenn du dich wehrst gegen diesen Staatsapparat, dann wirst du im schlimmsten Fall auch mit 3 bis 4 Monaten Haft oder länger bestraft und das lassen wir nicht zu als Staatsapparat. Das sind Exempel, die da statuiert werden sollen und das Gute ist, dass es diejenigen, die da vor Gericht stehen, in der Regel nicht zulassen, dass sie an ihnen Exempel statuiert werden, sondern dann erst recht sagen, letztendlich beweist ihr mit eurem Vorgehen nur, womöglich sogar, wie viel Schiss ihr davor habt, dass ihr nicht auf immer da sein werdet und auf der anderen Seite, wie angreifbar es auch gleichzeitig wieder ist, weil es so offensichtlich ist, dass es darum geht, Menschen an den Pranger zu stellen, die sich wehren, anstatt dass es tatsächlich um irgendwelche Straftaten ginge.
Und obwohl es politisch gesehen eigentlich nicht um die Straftaten geht, werden die Straftaten dennoch juristisch verhandelt. Um einer Person die Beteiligung an einer Straftat nachweisen zu können, braucht es aber Ermittlungen. Wie widersinnig und gefährlich es sein kann, wenn diejenigen, die vermeintlich geschädigt sind, also Teile der Polizei, auch die Ermittlungen führen, das hat sich diesen Montag wieder einmal gezeigt. Die Beamtinnen und Beamten haben alle angegeben, ihre Vernehmungsprotokolle nachlesen zu können. Diese waren am Tag nach dem Einsatz auf der Demo verfasst worden. Einer der Zeugen hatte sogar angegeben, in dem Ordner mit seinem Vernehmungsprotokoll seien auch die Protokolle der Kollegen gewesen. Er habe sie jedoch nicht angesehen. Am ersten Prozesstag im Dezember waren ebenfalls Zweifel an der Ermittlungstaktik der Polizei und der Glaubwürdigkeit polizeilicher Aussagen aufgekommen. Eine Polizeizeugin hatte Videomaterial mitgebracht, das den Angeklagten belasten sollte. Die Zeugin hatte zudem angegeben, dass sie, als zuständige Beamtin, das Material bereits geschnitten und bearbeitet hätte. Dabei waren Kreise, Texte und Pfeile eingefügt worden, die suggerierten, dass die Aufnahme nach der vermeintlichen Tat gestartet wurde. Allerdings zeigte keine der Aufnahmen die eigentliche vermeintliche Tat. Der Richter hatte sich jedoch mit diesem polizeilich bearbeiteten Material zufrieden gegeben. Erst auf Antrag der Verteidigerin wurde auch das unbearbeitete Material zur Verfügung gestellt, das ebenfalls in keiner Sekunde die vermeintliche Tat des Angeklagten gezeigt hat. Auch an dem Prozesstag am Montag waren es deshalb nicht nur die Ermittlungen und die Zeugenaussagen der Polizistinnen und Polizisten, die Busel bedenklich findet. Im gesamten Prozess zeigte der Richter wenig Interesse daran, die Glaubwürdigkeit der Polizeizeugen und der Beweise der Polizei zu hinterfragen. Dies sieht die Anwältin als Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens.
Das Problem ist, dass es keinerlei Möglichkeit gibt und wenn die Gerichte diese Aufgabe nicht mehr übernehmen, auch niemand mehr sich darum kümmert, dass die Ermittlungen, die in polizeilicher Hand sind, an sich von der Staatsanwaltschaft geleitet werden, wenn die festschreiben, was dann sozusagen nur noch rekonstruiert wird in der Hauptverhandlung, also präsentiert wird, dann ist die Hauptverhandlung eine Farce. Dann braucht man auch nicht mehr so tun, dass die Wahrheit im Gerichtssaal, also die prozessuale Wahrheit im Gerichtssaal erforscht würde oder dass es darauf ankäme, die Zeugen zu vernehmen und auch Entlastungszeugen zu vernehmen und so weiter. Wenn das eigentlich alles schon vorgeschrieben ist in dem polizeilichen Ermittlungsvorgang, der längst davor läuft, dann kann sich das Gericht aus meiner Sicht verabschieden. Wenn sie diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen, dann kann man auch gleich mit Ende der staatsanwaltlichen Ermittlung sagen, okay, das ist das Ergebnis unserer Ermittlung, derjenige ist schuldig oder nicht schuldig. Das ist ein Problem, weil dann kann man wirklich sagen, das bürgerliche Recht im Sinne von die Exekutive würde überprüft durch die Judikative, ist damit eigentlich offensichtlich, dass dem nicht so ist. Und dann brauchen sie auch nicht mehr so tun, als sei es so.
Manel wurde am Montag zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt. Zusammen mit den Gerichtskosten fallen für ihn nun Ausgaben in der Höhe von knapp 6.000 Euro an. Manel wird diese Kosten nicht alleine tragen müssen. Seine Unterstützerinnen und Unterstützer wollen mit Aktionen auf den Prozess aufmerksam machen und Geld für die Prozesskosten sammeln. Auch das ist ein wichtiger Schritt in der politischen Prozessführung. Der oder die Angeklagte sollte vor Gericht nicht alleine gelassen werden. Denn wie die Rote Hilfe Zeitung in ihrer ersten Ausgabe dieses Jahres richtig schreibt, was ein politischer Prozess ist, entscheidet nicht der Angeklagte, sondern die Staatsanwaltschaft. Und wer politisch angeklagt ist, sollte einen Prozess auch politisch führen.
Um klarzumachen, welche Farce das in sich trägt, diese Prozesse, ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, warum machen wir das denn? Warum demonstrieren wir gegen ein Integrationsgesetz? Was wollen wir damit? Wir wollen ja damit nicht nur in der Gerichtsverhandlung stark oder auf uns aufmerksam machen, sondern uns geht es ja um mehr. Uns geht es ja tatsächlich darum, dass solche Gesetze wie das Integrationsgesetz nicht verabschiedet werden, dass sie wieder gekippt werden, dass die Menschen hier in diesem Land nicht zulassen, dass es Gesetze gibt, die wieder völkisch daherkommen. Und dafür können solche Prozesse natürlich sinnvoll sein und das Auftreten dafür ist absolut notwendig. Denn es geht da letztendlich auch darum, klarzumachen, welche politischen Haltungen wir vertreten und warum über diese geurteilt wird, auch wenn es vermeintlich nur einen trifft, der vor Gericht steht. Aber tatsächlich war es völlig willkürlich, wer da rausgegriffen wird. Sie greifen einen raus und meinen damit aber die gesamte politische Bewegung, die in dem Fall sich wehrt gegen ein völkisches CSU-Gesetz.
Ein Angriff gegen einen von uns ist ein Angriff auf uns alle. Das war schon das Motto des Bündnisses gegen das bayerische Ausgrenzungsgesetz, das vor 2 Jahren zur Demo aufgerufen hatte. Leider wehren sich nur noch wenige gegen die nun folgenden Angriffe wie die Anklage gegen Manel in München. Und auch angesichts der vielen Prozesse gegen Demonstrierende bei G20 in Hamburg oder gegen Abschiebungsgegnerinnen und Abschiebungsgegner in Nürnberg regt sich weniger Widerstand, als notwendig wäre. Wir brauchen nicht denken, dass diese Prozesse nur die Angeklagten etwas angehen. Wir brauchen auch nicht denken, dass Gesetze, die gegen Migranten oder sogenannte Gefährder beschlossen werden, nur Migranten oder sogenannte Gefährder etwas angehen. Oft genug wurden Gesetze zuerst gegen Minderheiten eingeführt und dann auf die gesamte Bevölkerung angewendet. Allein deshalb müssen wir uns auch gegen jeden dieser Angriffe zur Wehr setzen. Denn wenn wir das nicht tun, dann wird der Abbau demokratischer Rechte und die Einführung von Willkür durch sogenannte Integrationsgesetze oder Polizeiaufgabengesetze wie das in Bayern durch die Regierenden in Politik und Wirtschaft immer weiter fortschreiten. So, dass von der bürgerlichen Demokratie am Ende nichts mehr übrig ist und die Willkürherrschaft wieder einmal an die Macht gelangen könnte.
Verdachtsunabhängige Personenkontrollen. Das ist eine polizeiliche Maßnahme, die man immer wieder beobachten kann. In Hamburg hat das zum Beispiel zu großen Protesten geführt, als damals nach einer Demonstration ein sogenanntes Gefahrengebiet eingeführt wurde. Und das nicht nur für einige Tage, sondern für Wochen. Das kann man aber auch in anderen Städten sehen. In Leipzig ist mir das zum Beispiel öfter aufgefallen. Da gibt es immer wieder sogenannte Komplexkontrollen, wo es vor allem um Drogen geht. Das ist aber auch etwas, das immer wieder in Berlin in verschiedenen vermeintlichen und tatsächlichen Problemvierteln stattfindet. Das Problem an solchen verdachtsunabhängigen Kontrollen ist, dass hier lokal und zeitlich beschränkt eigentlich ziemlich grundlegende Rechte außer Kraft gesetzt werden. Das sagt auch Herr Anwalt Sven Adam.
Es gibt im Bundespolizeigesetz, was für derartige Kontrollen ja die einschlägige Rechtsgrundlage bildet, eine Norm, die diese sogenannte Schleierfahndung erlaubt, also diesen Schleier rund um die deutschen Grenzen an der Tiefe von 30 Kilometern, wo dort halt auch verdachtsunabhängig kontrolliert werden darf. Und diese Norm ist schon seit jeher im Streit. Also es gibt erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, aber es gibt auch europarechtliche Bedenken dahingehend, dass man darüber ja quasi auch den Schengener Grenzkodex ad absurdum führen könnte.
Ja, soweit Sven Adam darüber, dass die Polizei mit Maßnahmen ziemlich willkürlich agieren kann. Mit sogenannten verdachtsunabhängigen Personenkontrollen. Das Ganze ist nicht nur ein Problem in mehr oder weniger großen Städten, sondern es ist auch ein Problem, das an der deutschen Grenze stattfindet. Da erlaubt es, die sogenannte Schleierfahndung, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Und da ist wiederum das Problem, dass diese Kontrollen meist kaum jemand mitbekommt, außer dem Betroffenen selbst. Und das Ganze kommt oft auch noch einen rassistischen Drive, wenn es um das sogenannte Racial Profiling geht. Vor ein paar Wochen gab es da ein Urteil vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgericht. Und das sagt, Schleierfahndung ist rechtswidrig. Ein Betroffener hat gegen diese Praxis geklagt und hat Recht bekommen. Sven Adam, den wir eben schon gehört haben, das ist der Anwalt des Klägers und der gibt uns ein paar Hinweise über die Bedeutung dieses Urteils.
Wir haben es jetzt hier mit einer Rechtslage zu tun, die, was diese eine Kontrolle betraf, das Jahr 2013 betrifft. Allerdings die Rechtslage so, wie sie denn jetzt gerade auf dem Tablett war und geprüft wurde durch den VGH Baden-Württemberg bis tief in das Jahr 2016 auch so galt. In 2016, da hat die Bundesregierung den Braten gerochen und hat eine Verordnung erlassen, mit der sie meint, diese eine Norm, die europarechtswidrig ist, meint, konkretisieren zu können und das Ermessen leiten zu können für die eingesetzten Polizeibeamten, da was die Kontrollen angeht. Ob das tatsächlich so funktionieren wird, ist nochmal eine andere Baustelle. Da werden wir sicherlich auch diverse Klageverfahren anhängig haben und haben wir auch schon hinsichtlich dieser neuen Verordnung. Aber zumindest was die Rechtslage bis 2016 angeht, ist damit geklärt, dass es rechtswidrig war, was sie da über Jahre hinweg gemacht haben. Was das jetzt bedeutet, also inwieweit man da jetzt noch nachträglich Klagen führen kann, das halte ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Also insofern ist das ein bisschen ein Urteil für die Historie und für die Rechtsfortentwicklung, weil dadurch auch festgestellt wird, wie die Zukunft verlaufen kann und soll, was diese Kontrollpraxis angeht. Aber für die Vergangenheit wird man nicht allzu viel mehr rausholen können. Die Bundespolizei wird natürlich weiterhin diese Kontrollen durchführen. Jetzt mittlerweile auf Grundlage einer Verordnung, die im März 2016 durch das Bundesinnenministerium erlassen worden ist. Wir sind der Auffassung, dass auch diese Verordnung nicht ansatzweise dem gerecht wird, was der EuGH vorgegeben hat hinsichtlich der Konkretisierung einer Norm, um dem Schengener Grenzkodex nicht zu widersprechen. Aber das hat jetzt dieses VGH Baden-Württemberg zu dieser neuen Rechtslage, zu dieser neuen Verordnung 2016 nicht entschieden, sondern hat sich an der Rechtslage abgearbeitet, die bis 2016 bestand.
Ja, soweit Sven Adam, Anwalt eines Klägers, der gegen Racial Profiling geklagt hat, also verdachtsunabhängige Personenkontrollen mit einem rassistischen Unterton, und hat Recht bekommen. Also, die sogenannte Schleierfahndung ist rechtswidrig. Das jedenfalls das Ergebnis des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofes.
Das waren soweit die Korax Antifa News und die hört ihr an jeden Donnerstag im Morgenmagazin und im Mittagsmagazin und im Widerhall auf Radio Korax morgens und mittags, jeweils auch in der Wiederholung bei Frapo, beim Pi-Radio und bei Radio Slupfort nachzuhören, wie immer unter freie-radios.net. Damit verabschiede ich mich. Bis nächste Woche.